Wir simulieren, wir führen Angriffe an unserer Testinfrastruktur auch durch, um diese Daten für die Trainingsphase für solche KI-Ansätze auch zu verwenden, um dann diese Fehlerbilder auch in der Realität erkennen zu können.
Im Auftrag der Zukunft. Der Fraunhofer Podcast. Neues aus der Welt der angewandten Forschung. Mit Annette Weiß.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Auftrag der Zukunft. Heute geht es um ein höchst aktuelles Thema: Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur. Und die nehmen kontinuierlich zu. Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik hat in seinem Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland im vergangenen Jahr im Schnitt pro Tag 250.000 neue Schadprogrammvarianten ermittelt. 250.000 pro Tag allein in Deutschland. Und welche Auswirkungen diese haben können, wenn sie nicht entdeckt und abgewehrt werden, zeigen ein paar eindrückliche Beispiele aus Deutschland. Nehmen wir einmal die öffentliche Verwaltung. 2021 wurden gleich mehrere deutsche Kommunen Opfer von Ransomware-Angriffen. Ransom heißt Lösegeld. Witten, Potsdam, hier gleich mehrmals, und Anhalt-Bitterfeld. Ransomware ist also eine schadhafte Software, die den Computer sperrt oder Daten verschlüsselt, bis das Opfer dann Lösegeld zahlt. In Anhalt-Bitterfeld forderten die Täter 500.000 Euro, sonst würden Daten von Kommunalpolitikern und noch anderen Personen, es waren rund 100, mit allen möglichen Angaben, auch Handynummern und Bankverbindungen, ins Darknet gehen. Der Kreis hat sich geweigert und ja, insgesamt flossen dann wirklich über 60 Gigabyte Daten ab. 3 Jahre später resümiert der Kreis, die Panne habe ihn insgesamt 2.500.000 Euro gekostet. Und ich füge hinzu, jede Menge Nerven. Diese Beispiele zeigen eindrücklich, wie abhängig wir von funktionierender IT und der kritischen Infrastruktur sind und wie verletzlich diese ist und letztendlich, wie verwundbar wir damit sind. Höchste Zeit also, die Netzwerke der kritischen Infrastruktur resistenter zu machen und Hackerangriffe frühzeitig zu erkennen, bevor es zum Worst Case kommt, zum Kollaps. Es gibt mehrere Wege, Cybercrime-Attacken zu verhindern. Man kann sich optisch nähern oder algorithmisch. Und beide Wege geht auch die Fraunhofer Gesellschaft. Am Fraunhofer Institut für angewandte Optik und Feinmechanik IOF in Jena will man mithilfe moderner Quantentechnologie und Lichtteilchen vor Hackerangriffen schützen. Und in Ilmenau am Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung, beim Institutsteil angewandte Systemtechnik, IOSB, AST, entwickeln Forschende ein KI-basiertes Verfahren. Beide Methoden stellen wir euch in dieser Folge vor. Und damit ihr alles gut einordnen könnt, möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen und einen Blick darauf werfen, was genau bedeutet eigentlich kritische Infrastruktur und wie hat sich die Sicherheitslage in Deutschland verändert.
Kurz erklärt.
Zur kritischen Infrastruktur zählen Systeme und Einrichtungen, die essentiell für das Funktionieren einer Gesellschaft oder der Wirtschaft sind. Das sind beispielsweise die Energieversorgung mit Strom, Öl und Gas, die Wasserversorgung, der Gesundheitssektor, Banken und Zahlungsflüsse oder auch der Katastrophenschutz und Frühwarnsysteme. Alle sind enorm wichtige Bereiche, die, wenn sie einmal getroffen sind, schwerwiegende Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit, die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben haben können. Es geht also um mehr als um sensible Daten. Es geht um unser aller Sicherheit und Schutz. Die Entwicklungen 2024 fallen drastisch aus. Die Bedrohungen nehmen weiter zu. Ein wachsendes Problem sind Angriffe auf Lieferketten, weil sie schwer zu erkennen und zu verhindern sind. Und die Cyberattacken werden aufgrund von KI komplexer und heftiger. Im Visier sind vor allem der Gesundheits- und der Energiesektor.
Und wir sprechen jetzt mit den Fraunhofer-Experten über Cybersicherheit. Beide Beispiele der aktuellen Forschung beziehen sich konkret auf die Energieversorgung. Einmal auf die Gasleitung und einmal auf Strom. Ja, in diesem Bereich nehmen die Attacken besonders zu. Eine dieser Methoden wird gerade am Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung beim Institutsteil angewandte Systemtechnik, IOSB AST, entwickelt. Hier testen Forschende ein KI-basiertes Verfahren am Beispiel von Cyberangriffen auf die Energieversorgung und anhand von Lernlaboren für die Cybersicherheit. Besonders sensibel bei der Energieversorgung sind die sogenannten Netzleitwarten. Das sind zentrale Einrichtungen eines Netzbetreibers. Hier kann besonders gut manipuliert werden, sodass es zu falschen Schaltungen und damit ja auch zum Blackout kommen kann. Und wie wir die in Zukunft hoffentlich verhindern können, erklärt uns Dennis Rösch. Er ist Gruppenleiter elektrische Energiesysteme in der Abteilung kognitive Energiesysteme. Hallo nach Ilmenau.
Schönen guten Tag.
Geht es eigentlich bei den Cyberattacken immer darum, Daten zu manipulieren, also die eben auszuspionieren und zu manipulieren, oder haben die Angreifer noch andere perfide Methoden drauf?
Also es gibt sehr viele verschiedene Methoden und auch sehr viele verschiedene Anreize. Das heißt, etwas zu manipulieren oder Daten abzugreifen, das kann man jetzt, wenn man in der Energieversorgung ist, manipulieren natürlich gleich vom technischen Prozess ausgehen. Aber Cyberangriffe können auch sein, Unternehmensgeheimnisse abzugreifen, dort Informationen abzugreifen. Oder natürlich dann vielleicht auch mit den abgegriffenen Informationen auf Erpressung hinaus zu wollen. Das heißt beispielsweise auch diese Informationen damit zu drohen, diese zu veröffentlichen und dann ein Lösegeld beispielsweise zu fordern.
Also sogenannte Ransomware ist das meines Erachtens.
Genau, beziehungsweise da geht es auch oft darum, dass Systeme verschlüsselt werden von den angegriffenen Unternehmen oder Personen und der Angreifer dann im Prinzip auch auf Lösegeld hinaus will, um diese Systeme dann wieder zu entschlüsseln und wieder nutzbar zu machen.
Und woran merken jetzt diejenigen, die dieses Netz überwachen, wahrscheinlich auch 24/7, schätze ich mal, wird es überwacht, genau. Woran merken die, dass etwas auf eine Cyberattacke schließen lässt?
Das ist natürlich nicht ganz einfach zu identifizieren. Also in letzter Instanz, wenn wirklich ein Cyberangriff darauf ausgelegt ist, den Prozess zu stören, also das elektrische System an sich, dann sehen die Person in der Leitwarte natürlich am Netzleitsystem, wie beispielsweise Spannungen einbrechen oder vielleicht wie das Netz anders reagiert, als sie es erwartet hätten. Also es können Strom-Spannungseinbrüche sein, es können Frequenzänderungen sein, je nachdem, wie der Cyberangriff sich auswirkt. Allerdings sehen Sie jetzt anhand dieser physischen Phänomene oder physikalischen Phänomene nicht, dass es sich um einen Cyberangriff handeln muss. Das heißt, es kann hier auch eine physische Störung sein, eine physikalische Störung. Also sei es irgendwo ein Kurzschluss oder dass ein Kabel defekt ist oder vielleicht eine Überspannungsleitung kaputt gegangen ist. Das heißt, das kann man jetzt anhand der Überwachung der elektrischen Signale nicht direkt identifizieren. Das heißt, da ist im Prinzip die Notwendigkeit auch, dass neben der elektrischen Überwachung oder des elektrischen Netz auch zusätzliche Überwachung über beispielsweise Kommunikationseinrichtungen erfolgt, um hier überhaupt ein Indiz zu haben, ob es ja vielleicht auf einen Cyberangriff hinweisen könnte.
Okay, also man muss auch wissen, damit umzugehen und diese Daten interpretieren zu können. Wie kommt denn jetzt die KI ins Spiel? Also wie kann künstliche Intelligenz dabei unterstützen, solche Daten ja wahrscheinlich auszulesen und dann zukünftig Cyberangriffe zu verhindern?
Genau an der Stelle, die Sie gerade angesprochen haben. Also in der Interpretation dieser ganzen Informationen, die in der Netzleitwarte gebündelt werden. Ich hatte ja gesagt, dass es ein sehr zentrales System ist. Das heißt, hier laufen auch eine Menge Informationen und Daten auf. Diese müssen teilweise händisch ausgewertet werden, werden natürlich vorverarbeitet und visualisiert, auch für die Personen in der Netzleitwarte. Allerdings kann da natürlich KI helfen, um die Informationen dann auch zu verarbeiten, hier gegebenenfalls Muster zu erkennen, auch genau in dem Punkt zu klassifizieren. Handelt es sich jetzt um eine technische Störung oder könnte es durch Hinzunahme weiterer Informationen auch ein Hinweis auf einen IT-Angriff sein? Und genau da sehen wir eigentlich auch einen Anwendungsfall von KI, das genau hierbei unterstützt wird, den Personen in der Netzleitwarte mehr Informationen angereichert werden, aufbereitet werden, wo dann auf dieser Basis auch die Einschätzung der Personen passieren kann. Also im Prinzip ein Assistenzsystem für die Personen in der Netzleitwarte.
Ihr Institut führt ja auch Schulungen durch für technische Mitarbeiter und Sicherheitsbeauftragte in der Energie- und Wasserversorgung. Mit welchen Problemstellungen treten die denn an Sie heran? Und Sie haben es jetzt auch schon angedeutet, aber wie machen Sie die Leute gegen Cyberangriffe resistenter?
Ja, also die Problemstellungen sind natürlich auch wiederum sehr divers. Also da jetzt mit einer Problemstellung zu antworten, die auf alle Netzbetreiber zutrifft, das ist gar nicht möglich. Aber
zum Beispiel?
Genau, der erste Anknüpfungspunkt ist meistens, dass überhaupt diese Sensibilisierung erfolgen muss, ein Bewusstsein dafür geschaffen werden muss. Was bedeutet vielleicht ein IT-Angriff? Wie sieht er aus? Wie kann man den identifizieren? Was könnte der für Folgen haben? Weil meistens ist immer noch das Thema Cyberangriffe sehr abstrakt, auch für die Betreiber. Das heißt, das ist eigentlich immer so der allererste Einstiegspunkt, beispielsweise ja Angriffsbeispiele aufzuzeigen oder auch zu demonstrieren an realen Anlagen, was könnte ein IT-Angriff sein und wie könnte der sich ja dann auch sichtbar machen. Und dann andere Fragestellung, die wir vor allem dann mit unseren Schulungen auch adressieren, sind vor allem technischer Natur. Das heißt vor allem die Absicherung von technischen Infrastrukturen im Außen- und Energiebereich, diese durchzuführen und zu zeigen, was gibt es für Möglichkeiten, eben die technischen Prozesse auch abzusichern und beispielsweise dann auch im zweiten Schritt Überwachungssysteme mit zu implementieren, um eben auch ja, Angriffe identifizieren zu können.
Und kann man jetzt Ergebnisse, die Sie aus der Energieversorgung gewinnen, eben KI unterstützt die Daten, die Sie da vielleicht trainieren, kann man das auch 1:1 auf die Wasserversorgung oder auf andere kritische Infrastruktur übertragen?
Teilweise. Also 1:1 ist natürlich immer schwierig, gerade wenn wir uns spezialisierte Systeme auch anschauen für eben den Energiebereich, dann werden da im Prinzip auch Informationen ausgewertet, die jetzt exakt nur auf diese Branche zutreffen. Da werden beispielsweise Übertragungsprotokolle, also Protokolle, worüber Informationen von verschiedenen Einrichtungen im Energienetz übertragen werden, die werden beispielsweise sehr in der Tiefe auch analysiert. Und diese Übertragungsprotokolle sind jetzt eben sehr branchenspezifisch. Da gibt es Überschneidungen, das heißt auch Infrastrukturen aus der Wasserversorgung. Da gibt es sehr ähnliche auch in der Energieversorgung oder zumindest Teilaspekte. Das heißt, da kann man schon sehr viel übertragen. Aber natürlich, wenn es nachher im Detail geht, da gibt es schon Unterschiede, wo man dann eventuell auch Anpassungen in den Überwachungssystemen vornehmen muss.
Jetzt nochmal ganz klar. Sie müssen den Cyber- oder auch Hacker-Angreifern ja immer eigentlich einen Schritt voraus sein, damit es nicht zum Worst-Case-Szenario kommt. Wie schaffen Sie das? Haben Sie selber ein kriminalistisches Gen oder einen Spürsinn zumindest?
Also natürlich sind wir immer auf dem Laufenden, was auch Forschung Richtung Cyberangriffe angeht. Vor allem sind es ja meistens keine ganz, ganz neuen Bedrohungen, die sich der Branche dann gegenüber sieht, sondern es sind vor allem auch Angriffe, die vielleicht aus anderen Domänen, aus anderen Branchen schon bekannt sind und jetzt zumindest die Gefahr besteht, dass die auch überführt werden in den Bereich der Energieversorgung. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, diese Angriffswege dann auch zu abstrahieren, diese beispielsweise auch simulativ zu beobachten oder durchzuführen und anhand dieser Analysen dann eben auch das Ganze aufbereiten für unsere Systeme.
Das heißt, Sie führen aber auch selber Cyberattacken durch, um die KI zu trainieren.
Genau. Bei KI geht es ja vor allem auch immer darum, ja, dass man Testinformationen braucht, Testdaten. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit oder was sehr oft in der Forschung auch gemacht wird, dass eben Simulationen durchgeführt werden, um Ereignisse zu simulieren, Daten dafür zu erzeugen, die so vielleicht als Datensatz in der Realität noch nicht aufgetaucht sind oder in realen Infrastrukturen. Das heißt, wir simulieren, wir führen Angriffe an unserer Testinfrastruktur auch durch, um diese Daten für die Trainingsphase für solche KI-Ansätze auch zu verwenden, um dann diese Fehlerbilder auch in der Realität erkennen zu können.
Kann denn die künstliche Intelligenz selber ins Visier der Angreifer geraten? Also ich denke gerade an die letzte Folge. Mein Kollege Sven Oswald hat mit Experten der Fraunhofer-Institute gesprochen, die zur vertrauenswürdigen KI forschen. Jetzt könnte doch die KI wiederum ein Angriffspunkt sein.
Auf jeden Fall. Also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dass die KI als Assistenzsystem eingesetzt wird. Also in der Netzleitwarte beispielsweise jetzt darauf hindeutet, dass ein Angriff erfolgt sein könnte, dann sind die Ansprüche an die Vertrauenswürdigkeit an dieses KI-System natürlich sehr hoch. Wenn das KI-System jetzt in einer Weise manipuliert oder gar angegriffen wurde, kann es natürlich dazu führen, dass der Netzbetreiber in dem Fall vielleicht auf angebliche Angriffe hingewiesen wird von dem KI-System, woraufhin dann beispielsweise Schaltungen im Netz passieren. Das heißt, hier ist die Vertrauenswürdigkeit der KI auf jeden Fall sehr essentiell. Und wenn die nicht gegeben ist, dann birgt das natürlich auch ein sehr hohes Risiko, was vielleicht auch jetzt in der heutigen Systemlandschaft noch nicht da ist.
Sie dürfen jetzt mal richtig schwarz malen. Was wäre denn so ein Worst-Case-Szenario? Sitzen wir dann hier alle Tage lang ohne Strom da? Oder ja, wie schlimm kann es werden?
Also wenn man über das Worst-Case-Szenario spricht, dann natürlich. Also die Stromversorgung, die Energieversorgung ist eben maßgeblich, vor allem jetzt auch durch die Entwicklungen der Digitalisierung, Dezentralisierung, auch abhängig von eben der Netzwerkinfrastruktur. Das heißt, sie ist angreifbar. Wenn Angriffe erfolgen, die wirklich das Ziel haben, Blackouts zu verursachen, diese sind dann in aller Regel erstmal lokal, weil diese Angriffe dann natürlich auch einfacher durchzuführen sind. Aber die könnten dann dazu führen, dass beispielsweise die Stromversorgung unterbrochen wird für ein bestimmtes Netzgebiet. Und dann hängen da natürlich ganz andere Prozesse noch hinten dran. Das heißt, die Stromversorgung als kritische Infrastruktur hat natürlich die Aufgabe, auch sehr viele andere Prozesse oder auch sehr viele andere Bereiche dann überhaupt mit Strom zu versorgen, dass diese funktionieren. Also beispielsweise hatten wir es jetzt dieses Jahr gesehen, dass ein Stromausfall in einem Umspannwerk dazu geführt hat, dass die Wasserversorgung ausgefallen ist. Das heißt, wir haben hier auch eine Abhängigkeit der Wasserversorgung eigentlich von der Stromversorgung. Und das bietet natürlich sehr hohes Gefahrenpotenzial, wenn man so an so ein Worst-Case-Szenario denkt. Auch wenn ich jetzt das Schwarzmalen natürlich für Sie gerne ausgeführt habe, aber das ist jetzt kein Szenario, was ja sehr wahrscheinlich ist. Da gibt es sehr viele Maßnahmen, die getroffen wurden, damit diese Worst-Case-Szenarien eben nicht eintreten.
Was ist denn noch die besondere Herausforderung bei Energieversorgungssystemen, bei diesen Netzwerkleitsystemen und Umspannwerken?
Also wenn man vor allem den technischen Bereich betrachtet, bleibe ich mal jetzt beim Beispiel Umspannwerk, dann sind das Einrichtungen, die eben für eine sehr lange Lebensdauer auch aufgebaut werden. Das heißt, Umspannwerke haben eigentlich eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren, wenn nicht sogar noch teilweise länger. Das birgt natürlich Herausforderungen, dass die einzelnen Komponenten, die Rechentechnik, die dort verbaut ist, natürlich auch 20 bis 30 Jahre läuft, dementsprechend auch teilweise schon älter ist. Und wenn es sich jetzt paart mit den aktuellen Entwicklungen, dass mehr Digitalisierung im Energienetz stattfindet, mehr Vernetzung, dann sind natürlich diese vielleicht früher auch sicheren Systeme, weil sie gekapselt waren, werden sie jetzt von außen auch erreichbar und gegebenenfalls auch angreifbar. Das heißt, die große Herausforderung ist es, diese sehr heterogene Systemlandschaft, auch von der Lebensdauer, von dem Alter der verschiedenen Anlagen, da erstmal zu überblicken und aus Netzbetreibersicht auch die Gefahren richtig einschätzen zu können. Also wir haben hier eben nicht nur neue Systeme, die 2 bis 3 Jahre laufen, laufend mit Sicherheitsupdates versorgt werden, sondern Systeme, die teilweise schon sehr alt sind, die auch bekannte Schwachstellen haben, wo es aber beispielsweise auch keine Sicherheitsupdates mehr für gibt oder sie nicht einspielbar sind. Das heißt, es gibt gegebene Schwachstellen, die der Netzbetreiber dann auch im Auge behalten muss, sich dagegen schützen muss oder sich vor der Ausnutzung dieser Schwachstellen schützen muss und im Prinzip gar nicht viel mehr tun kann. Er könnte jetzt natürlich jedes Umspannwerk neu aufbauen und mit neuester Technik ausstatten, aber das ist halt im Energiebereich auch kostentechnisch gar nicht möglich. Das heißt, es gibt immer Sicherheitslücken, über die sich der Netzbetreiber bewusst sein muss.
Wenn ich jetzt ein Cybercrime-Angreifer bin, bei so einem Umspannwerk, was genau kann ich denn da alles attackieren? Nur das große Ganze oder jedes kleinste Schaltgerät?
Es kommt natürlich darauf an, wie der Angreifer vorgeht, welche Eintrittsmöglichkeiten er auch hat. Also im Prinzip ist jedes Endgerät an sich angreifbar. Das heißt, ich hatte vorhin schon mal über Schutzgeräte gesagt. Diese sind teilweise auch erreichbar, sollten sie eigentlich in keinem Fall sein, aber es gibt Schnittstellen, die genutzt werden können. Also ist das Schutzgerät an sich beispielsweise angreifbar und damit auch der gesamte Prozess, der dahinter hängt. Aber das gilt für jede Komponente. Jede Komponente könnte Schnittstellen haben. Manchmal sind Schnittstellen erforderlich, um beispielsweise auch Wartung von außen durchzuführen. Und diese einzelnen Systeme sind dann angreifbar. Aber natürlich dadurch in der Kombination ist das ganze Konstrukt des Umspannwerkes natürlich auch in gewisser Weise angreifbar.
Ja, okay, also da trifft ein 20 bis 30 Jahre altes Umspannwerk auf Hightech und Digitalisierung. Das ist nochmal eine besondere Herausforderung. Eine Frage noch zum Worst-Case-Szenario und zu Cyberattacken. Welche hat es denn so in jüngster Vergangenheit gegeben, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind?
Also manchmal, wie es auch vorhin schon angedeutet wurde, ist es gar nicht so 100% zu sagen, ob es sich um Cyberangriffe gehandelt hat oder vielleicht auch nur um Fehlbedienungen, technische Ausfälle, was vielleicht auch in dem Bereich der Energie- und Wasserversorgung jetzt auch in jüngster Zeit aufgetreten ist, ist ja in der Ukraine. Dort hat im Januar diesen Jahres ein Angriff auf die Wärmeversorgung stattgefunden, die eben auch genau auf Steuerungssysteme abgezielt hat. Das heißt eigentlich genau das Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen, Angriffe auf technisches Gerät, auf ja, Übertragungstechnik bzw. Steuerungstechnik. Und das ist so ein beispielhafter Angriff, wo man auch wieder gesehen hat, dass die kritische Infrastruktur angreifbar ist und die technischen Prozesse davon maßgeblich abhängen.
Eine letzte Frage. Ihr Kollege Herr Dr. Spieß in Jena, der arbeitet ja mit Photonen, um da Attacken rechtzeitig erkennen zu können. Sie machen das also durch die KI und damit algorithmisch. Was meinen Sie, wer hat die Nase vorn? Wer wird vielleicht das Rennen machen von Ihnen?
Ja, das so zu vergleichen ist natürlich sehr schwierig. Ich denke, man muss einfach beide oder sehr viele Ansätze auch zusammendenken. IT-Sicherheit oder Cybersicherheit ist schon ein sehr breites Feld, wo es sehr viele verschiedene Anwendungsfälle gibt, sehr viele Einflussmöglichkeiten. Und da jetzt nur auf ein technisches System zu setzen oder auf eine Technologie wäre total falsch und fatal. Deswegen muss man diese ganz verschiedenen Ansätze aus meiner Sicht auch zusammendenken. Und ja, genau deswegen möchte ich da gar nicht irgendwie sagen, wer erfolgsversprechendere Möglichkeiten hat. Vielleicht ist es auch die Symbiose aus beiden Ansätzen.
Ja, dann wünsche ich Ihnen gute Synergien innerhalb der Fraunhofer Gesellschaft. Herzlichen Dank an Sie, Herr Rösch. Ich habe gesprochen mit Dennis Rösch. Er arbeitet am Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung beim Institutsteil Angewandte Systemtechnik, kurz IOSB-AST in Ilmenau. Ja, dann viel Erfolg.
Vielen Dank.
Schauen wir auf ein weiteres Fraunhofer Institut, das einen Lösungsansatz verfolgt, um Spionage rechtzeitig zu erkennen und zu eliminieren. Das Fraunhofer Institut für angewandte Optik und Feinmechanik IOF in Jena. Moment, da war doch was mit optischen Geräten aus Jena? Ja, das hat eine lange Tradition.
Aus der Fraunhofer Geschichte.
Die Stadt Jena hat eine lange und bedeutende Geschichte in der Optikforschung, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Mit Pionieren wie Ernst Abbe, Carl Zeiss und Otto Schott wurde Jena zu einem Zentrum der optischen Wissenschaften und Technologie. Diese Tradition setzt sich bis heute fort, insbesondere durch das Fraunhofer Institut für angewandte Optik und Feinmechanik IOF. Das Fraunhofer IOF, gegründet 1992, baut auf dieser historischen Grundlage auf und konzentriert sich auf die Erforschung und Entwicklung von elementaren Teilchen des Lichts und anderer elektromagnetischer Strahlung. Das Institut arbeitet an der Erzeugung, Führung und Messung von Licht. Ein zunehmend wichtiger Forschungszweig am Institut sind außerdem die sogenannten Quantentechnologien. Sie ermöglichen neue, wichtige Zukunftsthemen wie zum Beispiel die abhörsichere Kommunikation mit Hilfe von Lichtteilchen. Diese enge Verbindung von Tradition und Innovation macht Jena und das Fraunhofer IOF zu einem wichtigen Akteur in der modernen Optik- und Quantentechnologieforschung.
Ein Zeitsprung zurück in die Gegenwart in unsere moderne Welt. Und die ist hoch vernetzt, digital und daher besonders anfällig für Hackerangriffe, für Cybercrime. Mit weitreichenden, schwerwiegenden Folgen, wenn es die kritische Infrastruktur betrifft, wie etwa die Energieversorgung, das Finanzwesen, Transport und Verkehr oder den Gesundheitssektor. Um gegenüber Bedrohungen besser gewappnet zu sein, steckt die Bundesregierung Zeit und Geld in Sicherheitsstrategien. Unter Leitung des Fraunhofer Instituts für angewandte Optik und Feinmechanik, IOF, in Jena, werden bereits verschiedene Forschungsprojekte umgesetzt, die darauf abzielen, die Netzwerke mithilfe moderner Quantentechnologie resistenter zu machen. Das neueste Projekt heißt MANTIS und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Der Projektleiter von MANTIS am Fraunhofer Institut für angewandte Optik und Feinmechanik ist Dr. Christopher Spieß, frisch promoviert und begeistert von Photonen und Quantentechnologie und wird uns gleich erklären, was es mit QKD und anderen Verschlüsselungen auf sich hat. Hallo, Herr Spieß.
Hallo, Frau Weiß.
Ja, Sie setzen kleinste Lichtteilchen, die Photonen, ein, um zu ermöglichen, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes besser vor Cyberattacken zu schützen. Wie genau machen Sie das?
Es geht darum, eine ganz besondere Art der Verteilung von Schlüsseln. Diese Methode heißt Quantenschlüsselaustausch. Also wenn wir uns unsere Standardkommunikation uns überlegen, da findet die Kommunikation über optische Lichtleitfasern statt. Da wird dieser Informationsfluss verschlüsselt an einer Stelle und an der anderen Stelle wird er dann wieder entschlüsselt. Dazu sind natürlich Schlüssel notwendig und wir entwickeln dort Methoden, wie diese Schlüssel optisch verteilt werden können. Und diese Art der Verteilung, die wir da entwickeln, die ist besonders sicher, weil die auf einzelne Lichtteilchen beruht.
Also QKD ist dieses Verschlüsselungssystem. Wahrscheinlich ist es Englisch für
Quantum Key Distribution oder auf Deutsch Quantenschlüsselaustausch.
Bevor wir jetzt weiterreden, Herr Dr. Spies, müssen wir einmal Grundsätzliches klären. Quantenschlüsselaustausch, Photone. Ja, Sven, würdest du bitte unser Schulwissen etwas aufbessern?
Kurz erklärt.
Photonen sind die Teilchen, aus denen Licht besteht. Sie sind masselos und bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit. Das Besondere an ihnen ist, dass sich Photonen sowohl wie Teilchen als auch wie elektromagnetische Wellen verhalten können. Diese Besonderheit wird als Welle-Teilchen-Dualität bezeichnet. Photonen spielen auch eine zentrale Rolle in der Quantentechnologie, da sie Informationen aufgrund besonderer quantenmechanischer Eigenschaften übertragen können. Quantentechnologien nutzen die Prinzipien der Quantenmechanik wie Superposition und Verschränkung, um neue Technologien zu entwickeln. Dazu gehören Quantencomputer, die komplexe Probleme schneller lösen können, und Quantenkommunikation, die extrem sichere Übertragung von Informationen ermöglicht. Diese Technologien haben das Potenzial, viele Bereiche wie Informatik, Kommunikation und Sicherheit grundlegend zu verändern.
Danke, Sven, fürs Aufschlauen. Jetzt sind wir im Bilde. Jetzt können wir auch unser Interview fortführen, Herr Dr. Spies. Und im Rahmen von MANTIS untersuchen Sie an einem konkreten Anwendungsfall am Gasleitsystem, wie man sich vor solchen Attacken besser schützt. Wie gehen Sie da vor?
Wir stellen uns da vor, dass es da Anwender gibt. In diesem Fall, in unserem Projekt, gibt es da Anwender im Bereich der Gasversorgung oder eben auch Energieversorgung. Die haben Infrastruktur, die besonders zu schützenswert ist. Also die haben Kommunikation, sodass dann die Gasleitung ja aufrechterhalten wird die ganze Zeit, dass nirgendwo ein Gasüberschuss ist oder ein Gasmangel. Und für deren Kommunikation benötigen die eben auch Schlüssel, also sodass dann diese Kommunikation dann entsprechend sicher ablaufen kann.
Genau, lassen Sie uns da ruhig nochmal einen Schritt zurückgehen. Wenn beispielsweise ein Baggerfahrer ein Glasfaserkabel ja zerstört beim Buddeln, dann ist das höchst ärgerlich und wahrscheinlich sehr teuer für die Baufirma. Das ist aber noch kein Cyberangriff. Genauso wenig, wenn zu Beginn der Olympischen Spiele Brandanschläge auf die französische Bahn verübt werden. Das ist ein Sabotageakt. Oder auch gerade wieder in der Presse, weil man herauskriegen will, wer war jetzt wirklich der Übeltäter. Wenn zum Beispiel die Gaspipeline Nord Stream 1 und 2 zum Explodieren gebracht wird. Das sind Sabotageakte. Aber Sie kümmern sich um die Kommunikation, die im Vorfeld bei solchen geplanten Sabotageakten oder eben bei Cyberspionage vonstatten geht.
Ganz genau. Frau Weiß, das ist ein wunderschönes Beispiel. Vielleicht würde ich da auch gleich mal anknüpfen. Also Sie haben das Beispiel eines Baggerfahrers genommen, der dann vielleicht diese Kommunikationsleitungen durchtrennt. Und wir stellen uns eher vor, dass da ein Angreifer diese Kommunikationsleitungen wirklich chirurgisch bearbeitet, sodass ein Außenstehender unter Umständen gar nicht mitbekommt, dass da ein Angriff oder ein Eingriff erfolgt ist. Ja, und unsere Art der Quantenkommunikation würde dann aber herausfinden, dass dort jemand mithört, quasi an dieser Stelle, wo ein Loch gegraben wurde und wo dann entsprechend interferiert wurde mit dieser Kommunikationsstrecke.
Mhm. Machen wir es weiterhin mal anschaulich. Sagen wir mal, Hacker zapfen ein digitales Netz an, ja, der Stromversorgung oder der Gasversorgung in Ihrem konkreten Anwendungsbeispiel. Wie bekommen Sie das denn dann mit? Und welche Rolle spielen jetzt dabei Photonen, also kleinste Lichtteilchen?
Wir schicken natürlich diese einzelnen Lichtteilchen die ganze Zeit durch diese optische Glasfaser und die sind extrem sensibel. Wenn dort jemand versuchen würde, den Zustand der einzelnen Photonen zu verändern oder zu messen, also jede Messung ändert quasi den Zustand dieser einzelnen Lichtteilchen, dann würden wir das sofort mitbekommen, weil diese Teilchen so extrem sensibel sind.
Wie ist es denn bisher gesichert? Also offensichtlich ja nicht gut genug, sonst gäbe es nicht einige Attacken und auch die drastische Zunahme von solchen Cyberangriffen. Und was haben Sie jetzt vor, auch beim Projekt Mantis? Und ich glaube, es hat irgendwas mit diesem QKD wieder zu tun und mit einem, jetzt wird es noch spannender, MDI-QKD.
Ja, also diese kryptografischen Algorithmen, die würden dann bei den jeweiligen Kommunikationsparteien dafür sorgen, dass die verschlüsselte Kommunikationssession eröffnet werden kann. Und wir wollen die Schlüssel ausgetauscht bekommen, ohne dass irgendjemand Zugriff auf diese hat. Und bei den klassischen Methoden gibt's da Einschränkungen.
Genau. Wie bekommen Sie das mit? Und wie sichern Sie auch im Rahmen dieses Projekts Mantis, wird es ja auch durchgespielt, wie sichern Sie das? Sie setzen ja noch eins drauf. Also es heißt ja nicht nur QKD bei Ihnen, also Quantum Key Distribution, sondern MDI QKD. Was hat es damit auf sich?
Wir haben unser Standard QKD, das würde über einzelne Photonen, einzelne Lichtteilchen die Schlüssel übertragen in einer Art, die sehr, sehr sicher ist und die abhörsicher ist. Wir legen da jetzt noch eins drauf in dem Projekt, das heißt Measurement Device Independent QKD. Und da ist es so, dass die Messgeräte, mit denen der Schlüssel letztendlich gemessen wird oder erstellt wird, diese Messgeräte, die können sogar in den Händen des Angreifers sein. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und ja, obwohl der Angreifer dort diese Messdaten hätte, würde er nicht den Schlüssel haben. Das ist der Fortschritt in dieser Art von QKD-Protokoll.
Das war ja absolut ein Fortschritt. Die Universität Münster ist ja mit im Boot und führt die Messungen durch. Wie sieht es konkret aus? Was wird da gemessen? Ist da eine Kamera aufgebaut, eine Laserstrecke?
Also, wir stellen uns mal vor, wir generieren unsere einzelnen Lichtteilchen. Die haben eine gewisse Art von Modulation. Das kann zum Beispiel in der Schwingungsrichtung des Lichtes sein oder der Lichtteilchen. Und die werden dann verschickt zu unseren Empfängern, wo dann zum Beispiel die Uni Münster dann diese einzelnen Lichtteilchen vermisst. Und diese Vermessung, die erfolgt mit Messeinheiten, die extrem sensibel sind. Und diese hohe Sensibilität schafft man, indem diese Messgeräte auf extrem kalten Temperaturen gebracht werden. Also da geht es um wenige Kelvin an Temperatur. Dadurch sind die sehr, sehr kalt. Und wenn da jetzt ein Lichtteilchen auftrifft auf diese Messeinheiten, würde sofort eine Art Wärmeimpuls entstehen, der letztendlich zu einem Strom führt, der dann verstärkt werden kann. Und dann würden wir diesen Strom dann betrachten können und auswerten können.
Da kriegen Sie also Alarm quasi.
Genau, wir würden uns das angucken über einen längeren Zeitraum und dann würden wir analysieren, okay, was ist die Fehlerrate von diesen einzelnen Lichtteilchen? Und wenn da ein Schwellwert erreicht wird, dann wissen wir, dass da sehr wahrscheinlich jemand mitgehört hat und unseren Schlüssel unter Umständen abgegriffen hat.
Das wäre dann eine Anomalie, eine Abweichung von dem und Exakt. Das macht Sie dann hellhörig. Alles klar. Ihre Kollegin Ilmenau vom Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung beim Institutsteil Angewandte Systemtechnik, die nähern sich dem Problem durch KI-unterstützte intelligente Überwachungslösungen, also algorithmisch, und Sie durch Quantentechnologie. Und diesen Weg gehen auch die Chinesen. Was machen die genau?
Die nehmen einfach die gleiche Technologie wie wir. Die nehmen die Technologie der Quantenoptik. Und sie sind da so weit im Quantenschlüsselaustausch, dass sie sogar schon einen Satelliten im All haben, mit dem sie dann schlüsselsicher verteilen können.
Also die haben die Nase vorn, die Chinesen sind schon im Weltraum und wir buddeln noch unter der Erde bei Glasfaserkabeln.
Ganz genau.
Okay. Welchen Rang nimmt denn dann Deutschland international ein in dieser Forschung gegen Cyberattacken?
Ich würde sagen, dass Deutschland da im guten Mittelfeld ist. Also ich glaube, wir sind da sehr wettbewerbsfähig derzeit.
Das Projekt Mantis, das ist ja gerade erst vor kurzem gestartet, im Juni diesen Jahres. Und das läuft 3 Jahre bis 2027. Und wo möchten Sie in den 3 Jahren stehen? Also was wäre wirklich bahnbrechend, im Grunde im Gegenschlag zum Cybercrime? Was möchten Sie da erreicht haben?
Unser Ziel ist es erstmal, dieses gesamte Measurement Device Independent QKD. Da gibt's diverse Publikationen. Wir fangen nicht von null an. Wir bauen aufgrund von Technologie, die schon entwickelt wurde. Wir wollen das natürlich deutlich weiterentwickeln und viel anwendungsnaher machen. Und da hoffen wir in Kollaboration mit unseren Partnern von den Gasleitsystemen, dass sie uns da wichtige Einblicke geben können, wie wir diese QKD-Systeme sicherer machen können oder anwendungsnah. Und wir hoffen, dass wir da unsere Systeme in der Attraktivität steigern können.
Aber wie zuversichtlich sind Sie? Sagen wir auf einer Skala von 1 bis 10, wie zuversichtlich sind Sie, Herr Dr. Spies, dass es Ihnen gelingen wird, wirklich da eine bahnbrechende Lösung zu finden?
Wir haben sehr, sehr gute Partner in diesem Projekt und wir werden auf jeden Fall an neuen Lösungen und Ideen arbeiten. Und wir glauben, dass wir da sehr, sehr große Fortschritte machen können und das dann auch der Welt zeigen können, dass wir da wirklich State-of-the-Art Research machen können und wirklich diese neue Art von sicherer Kommunikation ja in die Welt bringen können.
Also eine glatte 10.
Ja, definitiv.
So leichtes Zögern habe ich noch rausgehört, also sagen wir mal bei 9. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg dabei, auch in unser aller Interesse, dass es Ihnen wirklich gelingt, diese drastische Zunahme auch von Cyberangriffen, die ja im schlimmsten Fall wirklich verheerende Auswirkungen haben, bis hin zum Worst-Case-Szenario, zum Blackout, dass es Ihnen gelingen wird, da eine Lösung herbeizuführen. Ganz herzlichen Dank für das Interview, Herr Dr. Spies, und viele Grüße nach Jena.
Vielen Dank, danke fürs Interview.
Wir sprachen heute darüber, wie wir uns als Gesellschaft gegen Cybercrime wehren können. Die Zeit drängt, denn die Cyberspionage nimmt drastisch zu. Um das nochmal mit einer Zahl zu verdeutlichen, im Jahr 2023 wurden weltweit über 420 Millionen Cyberangriffe dokumentiert. Um gegen diese große Zahl anzukommen, braucht es einen kühlen Kopf und strategische Methoden, wie sie derzeit bei der Fraunhofer Gesellschaft entwickelt werden. Sven meldet sich wieder in 2 Wochen mit dem Thema, wie wir den öffentlichen Sektor digitaler und zukunftsfähiger gestalten können. Wenn euch diese Folge etwas Neues vermittelt und gefallen hat, dann liked uns doch, abonniert uns und sagt es weiter. Danke und tschüss.
Im Auftrag der Zukunft, der Fraunhofer Podcast. Mehr Informationen zum Podcast und dieser Folge haben wir in den Shownotes hinterlegt. Weitere aktuelle Forschungsthemen, die Menschen dahinter und alles rund um die Fraunhofer Gesellschaft findet ihr unter fraunhofer.de.